Willkommen zu den China Manager News, den schnellen Einschätzungen zu den aktuellen Entwicklungen in Chinas Wirtschaft, präsentiert vom China Hotpot. Hier ist Xiaolong Hu.
China Manager News, der schnelle Überblick mit den besten Experten. Heute geht es um die aktuelle USA-Iran-Krise und ihre Auswirkungen auf das China-Geschäft des deutschen Mittelstands. Bei mir ist Stefan Sack, 20 Jahre Top-Manager in China gewesen, heute als Interimsmanager in Deutschland tätig und einer der erfahrensten China-Kenner im deutschsprachigen Raum. Stefan, herzlich willkommen und danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
Ja, Xiaolong, sehr schön, dass wir mal wieder zusammen reden. Das freut mich sehr. Aktuelles Thema, ein bisschen traurig finde ich. Ja, du sagst Iran-USA-Krise. Für mich ist das tatsächlich ein Krieg. Und das hat natürlich sehr große Auswirkungen auf alles, auch auf die deutsch-chinesischen Beziehungen natürlich.
Ja, du hast ja 20 Jahre in China die Welt und chinesische Marktentwicklung erlebt. Es sind ja auch zwischendurch einmal große Ereignisse gewesen. Es gab SARS, Handelskrieg 2018 und dann gibt es Corona und Russland und Ukraine-Krieg. Wie würdest du Iran-Krise oder Iran-Krieg jetzt mit USA für uns einordnen? Was ist diesmal wirklich anders?
Ja, ich glaube, es ist gar nicht so viel anders. Wir haben eine Situation, wo die USA leider unter Präsident Trump ja wirklich als unberechenbarer Akteur in der Welt erscheint und China als the only adult in the room sich positioniert. Das ist natürlich eine Positionierung. Das ist eine Sache, wo man wohl aufpassen muss, glaube ich, dass man da nicht reinfällt, dass China nicht auch ein sehr klares geopolitisches Kalkül hat. Ich denke, die Positionierung, die Wang Yi macht, also der chinesische Außenminister, ist sehr, sehr gezielt. Es gibt eine Unterstützung für den Iran, das ist unbestritten. Es gibt aber keine militärische Unterstützung. Der Iran wird von einer fremden Macht, den USA und Israel, angegriffen. China als ein Hauptverbündeter, kann man wirklich so sagen, glaube ich, greift aber nicht militärisch ein. Ich weiß nicht, wie ich mich als iranische Führung fühlen würde, wenn ich dort eben halt diese militärische Unterstützung in direkter Form nicht erhalte. Natürlich hat China dort mit Satellitenaufnahmen, mit anderen Themen wie Technologieunterstützung unterstützt, aber China greift nicht aktiv ein. China, glaube ich, leidet unter diesem Krieg in einer wirtschaftlichen Situation, aber profitiert in politischer Weise. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, China hat dort zieht da politische Vorteile draus, aber wirtschaftlich natürlich mit den Ölrestriktionen, die es dadurch gibt, leidet es auch darunter wirtschaftlich. Also ich bin zwiegespalten, wie das sich für China auswirkt.
Es wird ja so gesagt, dass USA taktisch zwar vielleicht einen Vorteil gewinnt. Ich weiß nicht, ob wirklich ein Vorteil ist, aber strategisch hat die USA verloren. Und du hast ja vorhin auch gesagt, USA Handel unberechenbar. Und wenn man jetzt dazu noch sagen würde, China strahlt Ruhe aus, so die verbreitete Wahrnehmung kann man so beschreiben. Ist es eine faire Einschätzung oder ist es eine gefährliche Vereinfachung?
Ja, ich halte es für eine Vereinfachung, weil ich glaube, dass China militärisch in diesen Konflikt als Partei eingreift, ist in der jetzigen Situation nicht undenkbar, aber ist unwahrscheinlich. China hat das bisher nicht gemacht. Also China hat bisher jegliche Angriffe auf Verbündete im Prinzip zwar verurteilt, indem es sich in den geopolitischen Gremien wie der UNO und so weiter dagegen ausgesprochen hat. Aber es ist niemals Partei geworden im Sinne einer Kriegspartei. Und ich glaube, das ist eine ganz klare Strategie, eben halt dort nur über Einwirkungen von außen, aber nicht über direkte Involvierung sich zu positionieren. Ob die USA jetzt wirklich unberechenbar sind oder ob es da ein tatsächlich berechnendes Kalkül ist, dort mal auf China auszutesten, ist wirklich schwierig zu sagen. Ich glaube, die Was wirklich auffällt, ist natürlich, dass die USA, insbesondere Präsident Trump, dort eine Narrative verbreiten, die widersprüchlich sind. Also man kann nicht zum einen sagen, im 12-Tage-Krieg in 2025 ist das iranische Nuklearpotenzial komplett zerstört worden, um jetzt dann 2026 zu sagen, es steht ein unmittelbarer Angriff bevor, um gleichzeitig zu sagen, man muss jetzt das wieder so rausschieben, um gleichzeitig zu sagen, man hat den Iran-Nukleardeal beendet, um ihn jetzt sozusagen wieder einzuführen. Vizepräsident Vance war in Pakistan und wollte dort ein Memorandum für die Entwicklung der iranischen Kapabilitäten verhandeln. Dieses hatten wir schon. Präsident Trump hat das beendet in seiner ersten Amtszeit. Also es ist wirklich sehr, sehr widersprüchlich, was die USA machen. Was China
Ja.
macht, ist nicht widersprüchlich, glaube ich. Ich glaube, China hat eine klare geopolitische Agenda. China hat den Iran eingeladen in die Shanghai Cooperation Organization. Hat damit die Isolation des Iran aufgehoben, widersetzt sich systematisch den Sanktionen gegen den Iran, kauft iranisches Öl und kann dies tun, ohne dass es einen Rückschlag von den USA gibt in größerer Form, als es ihn ohnehin schon gibt in diesem Konflikt dieser beiden Supermächte. Ich glaube, China handelt tatsächlich etwas berechenbarer als die USA. Allerdings muss man halt aufpassen, glaube ich, dass man jetzt nicht China dafür über die Maßen lobt. China hat ein klares geopolitisches Kalkül und das bedeutet eben halt den sogenannten Süden der Erde auf seine Seite zu ziehen und sich als deren Sprecher zu positionieren.
Klar, also ich denke, die meisten, wir wollen ja auf den Mittelstand zurückkommen, die meisten Unternehmer, so wie wir beide, haben auch nicht komplette Informationen, um das bewerten zu können. Und aber Wirtschaftspolitik sowie Politik ist auch eine Art von Wahrnehmung. Wenn du jetzt sagst, ne, es gibt Widersprüche in der Kommunikation seitens der USA, das erzeugt natürlich Unsicherheit und das ist für Unternehmungen immer ein Risiko. Welches neue unternehmerische Risiko entsteht durch diese Krise für den Mittelständler, die faktisch vielleicht auch ein bisschen zwischen USA und China stehen? Und wie können sie strategisch vielleicht auch ein bisschen abfedern?
Ja, ich glaube, das Risiko zwischen China und den USA hat sich eigentlich nicht geändert. Ich habe aus eigener Erfahrung, als ich nach Deutschland zurückkam, nach 17 Jahren China, versucht, chinesische Unternehmen auf dem Weg nach Deutschland zu begleiten. Und ein Thema, was da immer wieder auftauchte, war, wenn wir die Türen geöffnet haben, ja, wir könnten euch sozusagen als Lieferanten akzeptieren, wenn ihr aus Vietnam kämt. Aber da ihr aus China kommt, müssen wir aufpassen, dass sozusagen China-Content in Richtung USA dazu führen kann, dass unsere Produkte gesperrt werden. Ich glaube, da ist wirklich eine Situation, wo die westlichen Unternehmen, also vor allen Dingen in Europa, aufpassen müssen, dass sie nicht zwischen die Fronten geraten. Ich glaube, dass diese Geschichte Produkte, die einen China-Content haben, und sei es nur in der Lieferkette, sei es nur, dass ein deutsches Produkt aus China, ein deutsches Produkt chinesische Komponenten enthält, das ist weiterhin ein Problem als Risiko. Was ich nicht glaube, ist, dass ein Engagement deutscher Unternehmen in China per se ein Problem für Amerikaner darstellt. Ich glaube allerdings, dass in dem Moment, in dem in einem Produkt für den amerikanischen Markt chinesische Komponenten verbaut sind, dass das unter Umständen ein Risiko ist. Aber das hat sich nicht geändert. Ich glaube, das ist genauso wie vorher. Ob das jetzt weiter in den Fokus gerät, werden wir sehen müssen. Wir hatten ja in den letzten Monaten eine Annäherung, würde ich es nennen, zwischen China und den USA. Es gab diese eigentlich den Versuch mit den Treffen in Korea und dann dem vereinbarten Treffen in China, dass Amerikaner und Chinesen wieder enger zusammenrücken. Aber natürlich durch den Krieg, der dann dazu führte, dass Donald Trump seine Reise nach China abgesagt hat, ist jetzt eine Situation entstanden, wo man erstmal abwarten muss, was passiert. Ich glaube, dass in ja etwas provozierende Bemerkung nach dem Motto, China solle sich darum kümmern, dass die Straße von Hormuz frei wird, nach dem Motto, Chinas profitiert am meisten davon mit dem Öl, eigentlich nur eine Provokation waren und keine inhaltlich gemeinte Aufforderung. Denn jetzt ist es so, dass die USA sogar die iranischen Häfen blockieren, aus denen chinesisches oder für China bestimmtes Öl kommen soll. Ja, es gibt da eine Problematik, aber ich denke, dass diese nicht grundsätzlich anders ist als vor 2 Jahren.
Daraus ergebe sich vielleicht dennoch, wenn das langfristige Risiko nicht sich verändert, aber doch ein kurzfristiges Risiko, nämlich welche Lieferkette oder Logistikroute sind aus deiner Sicht jetzt am stärksten gefährdet oder Zahlungsabwicklung und so weiter und welche Warnsignale sollen Mittelstände sofort ernst nehmen?
Ja, also ich denke tatsächlich, der Content von China in den Produkten für die Mittelständler, die für Amerika bestimmt sind, ist riskant. Ich glaube, alles andere hat sich im Wesentlichen nicht stark verändert. Es gibt natürlich außerhalb der China-USA-Relation gibt es natürlich auch die Probleme, die sich aus der Blockade der Straße von Hormuz ergeben und auch aus den damit verbundenen, also aus dem Krieg verbundenen Angriffen auf Infrastruktur in der Golfregion. Denn, also ich gebe jetzt ein Beispiel, in meinem jetzigen Mandat bin ich aktiv in der Aluminiumindustrie und unser Schwesterwerk ist jetzt wirklich stark betroffen, weil eben zum einen keine Aluminiumwalzbarren mehr durch die Straße von Hormuz kommen und zweitens auch der Aluminium Producer EGA, das kann man auch öffentlich nachlesen, das ist ja kein Geheimnis, Emirates Global Aluminium, von Iran bombardiert wurde und jetzt seine Produktion einstellen muss aufgrund der Zerstörung an den Anlagen. Es gibt also durchaus dort einige Themen, die über das US-chinesische Verhältnis hinausgehen und dann eben Komplikationen in der Gesamtwelt hervorrufen. Ich glaube, China hat sich da sehr gut aufgestellt mit den Versorgungen, hat auch dadurch, dass es einige Rohstoffe hat, damit hat es aber vorher schon gespielt, also seltene Erden zum Beispiel, eine Möglichkeit, Druck auszuüben auf die Rest der Welt, was andere asiatische Staaten nicht haben. Staaten wie Thailand oder so, die jetzt wirklich unter den fehlenden Ölmengen leiden, die haben ganz andere Probleme als China. Ich glaube, China hat eine sehr gute Strategie entwickelt, seine Abhängigkeit vom Öl durch Renewable Energies und so weiter abzufedern. Aber für die westlichen Unternehmen bedeutet es eigentlich nach wie vor, in dem Moment, in dem ich mit China arbeite, muss ich halt aufpassen, dass ich damit keine Implikationen mit den USA erzeuge. Meiner Ansicht nach keine große Veränderung, aber eine Zuspitzung vielleicht in einigen Dimensionen, ja.
Durch die Steigerung der Ölpreise, was ja nicht nur in Deutschland der Fall ist, sondern auch in China und vielleicht weltweit, führt vielleicht auch zu Kostensteigerung. Wie siehst du da den Impact für Produkte aus Made in Germany oder Produkte von deutschen Unternehmen im chinesischen Markt?
Ich denke, im Moment werden wir eine Verschiebung der Gesamtkostenstruktur weltweit sehen. Ich glaube nicht, dass die Europäer, die Amerikaner und auch die Chinesen es schaffen, sich vom gesamten Markt abzukoppeln. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden, Aluminiumindustrie sehen wir gerade bei uns jetzt, die Gaspreise werden steigen und sie werden vermutlich für absehbare Zeit höher bleiben. Das ist aber ein Weltmarktpreis. Ja, ich glaube, dass einige Themen, wo China es geschafft hat, sich eine Autonomie zu erzeugen, China einen Vorteil ergeben, im Gegensatz zu den Ländern rundherum und auch vielleicht zum Weltmarkt sogar. Aber für Öl wird das schwierig sein. Ich denke, die Frage, inwieweit China sich russisches Öl sichern kann zu sehr niedrigen Preisen, wird man sehen müssen. Natürlich ist Russland ein Profiteur dieser Veranstaltung, der dort im Golf passiert, denn Russlands Ölkosten werden nicht hochgehen, aber die Ukraine hat es geschafft, die russische Ölförderung oder Ölraffinerie zumindest so weit zu reduzieren, dass diese Vorteile vielleicht sogar nicht kriegsentscheidend werden. Ich glaube, wir sehen da tatsächlich einen Gesamtshift. Und da ist dann das Problem, ein Gesamtshift würde bedeuten, dass die Weltwirtschaft insgesamt ein Problem bekommt. Und das ist sicherlich für China schwierig, weil China nach wie vor abhängig ist von Exporten. Und die chinesischen Produkte müssen in den Export gehen, weil die Innenkonjunktur nicht so weit angekurbelt werden kann. Ich glaube, die Dual Circulation, ich denke nicht, dass sie gescheitert ist, aber ich denke, dass sie weit weniger erfolgreich ist als Xi Jinping, der sich das 2020 überlegt hat.
Stefan, eine ja, quasi letzte, aber eher offene Frage, wofür ich auch wirklich eine Antwort habe, deswegen auch der Austausch mit dir. Der deutsche Mittelstand steht zwischen Abhängigkeit und Aufruhr. Wir haben vorher auch gesagt, ne, dass man nicht von China abhängig sein soll und dass vielleicht manche sagen, ja, Tiefe in der chinesischen Marktlokalisierung, manche sagen das nicht. Also das heißt, deutsche Mittelstand sucht noch nach einer zukünftigen Positionierung, ähnlich wie Deutschland selbst ja auch gerade seine Rolle in der Welt neu definiert. Definieren muss. Haben diese beiden Suchbewegungen eine gemeinsame Antwort? Was ist die Vision des deutschen Mittelstands in einer Welt, die sich gerade neu ordnet?
Ja, der deutsche Mittelstand hat natürlich ein, ich will nicht sagen ein Problem, aber hat natürlich das Thema, dass wir sehr viel Investitionsgüter exportieren. Das heißt, Investitionsgüter brauchst du eigentlich nur dann, wenn es ein Wachstum gibt. Und ohne Wachstum sind Investitionsgüter weniger interessant, weil man wird erstmal die Sachen benutzen, die man schon hat. Und ich glaube, da ist ein Risiko für Deutschland. Ich glaube, das Risiko für Deutschland besteht darin, dass die Weltwirtschaft langsamer wächst als vorher. Und Maschinenhersteller, Anlagenbauer brauchen das Wachstum in der Welt, damit unsere Produkte benötigt werden. Ich glaube allerdings auch, dass die zwischenzeitliche, ich sage es mal, Verteuflung von China ein großer Fehler war. Ich glaube, dass die jetzigen Besuche von zum Beispiel ist jetzt ja auch der spanische Ministerpräsident schon zum vierten Mal, glaube ich, in China. Herr Merz war endlich in China, nachdem er ja so lange nicht da gewesen ist. Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, dass man dort zusammenarbeitet, ist sehr wichtig. Aber man soll es auch nicht überschätzen, denn auch China hat eine begrenzte Aufnahmefähigkeit von Investitionsgütern im Moment und hat auch begriffen, ich glaube, das De-Risking in China ist viel ausgeprägter als das De-Risking in Europa. Die Chinesen haben begriffen, dass sie abhängig sind von Chips, dass sie abhängig sind von ausländischen Hochtechnologien und haben sehr stark aufgeholt. Aber dort zusammenzuarbeiten, halte ich für weiterhin für sehr wichtig. Und insofern glaube ich, in China zu sein, China for China, ist weiterhin wichtig für den deutschen Maschinenbau, ist weiterhin wichtig für deutsche Industrie. Wie weit jetzt dieser Iran-Krieg zu einer Reduzierung des Wirtschaftswachstums führt, und davon gehe ich stark aus, denn wie du schon richtig sagtest, wenn die Ölpreise hoch bleiben, wird sich das auswirken in der Weltwirtschaft. Wird man abwarten müssen, aber das sollte nicht bedeuten, dass man sich dort zurückzieht. Ich glaube, man muss da bleiben und die Investitionen, die BASF da gemacht haben, China für China mit einem 100% aus regenerativer Energie betriebenen Chemiestadt, kann man ja so sagen, zeigt, was möglich ist. Und das ist, ja, es gibt Leute, die glauben, dass das in Ludwigshafen Arbeitsplätze vernichtet. Ich glaube eher, dass es in Ludwigshafen Arbeitsplätze sichert. Aber gut, das werden die Hörer vielleicht dann in den Kommentaren zu unserem Podcast hier kommentieren. Ich glaube, dass es richtig ist zu investieren. Ich glaube, es richtig ist zusammenzuarbeiten. Und aber eben halt muss China natürlich auch aufpassen, dass es nicht unfaire Maßnahmen ergreift. Die Handelskammer, die Europäische Handelskammer, du weißt, ich war da relativ aktiv in den 2010er Jahren, hat ja auch gerade wieder einen Bericht hervorgebracht, wo eben halt klar gesagt wird, dass Themen wie Exportkontrolle, die die chinesische Regierung verordnet hat, nicht helfen und der Gesamtwirtschaft nicht zuträglich sind, auch wenn diese möglicherweise gegen die USA gerichtet sind. Was haben Sie gesagt? Das ist Collateral Damage. Ich bin gar nicht so sicher, dass der Collateral Damage ist. Ich denke, das ist eine insgesamt restriktive Maßnahme ist, die sich nicht nur auf die USA richtet, sondern auch auf die Europäische Union. Und ich glaube, dass die Europäische Union sich da auch wehren muss. Aber unabhängig davon müssen wir im Großen und Ganzen zusammenarbeiten, natürlich.
Wenn ein deutscher Mittelständler dieses Gespräch heute Abend mit dir mitbekommen hat, aber dadurch eine Message zu seiner Geschäftsführung mittragen möchte, welchen Satz soll er mitnehmen?
China für China ist sehr, sehr wichtig. Und aufpassen, dass man nicht zwischen die Fronten gerät.
Ja, Stefan, das waren sehr hochkonzentrierte und sehr wertvolle Einblicke. Vielen Dank, dass du uns die geopolitische Verwerfung für das China-Geschäft so praxisnah eingeordnet hast. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Keiner so verrückt wie wir, am Wochenende noch einen Podcast aufzunehmen. Aber ich wünsche dir trotzdem ein schönes Wochenende.
Das waren die China Manager News. Abonnieren Sie den China Hotpot, um keine Analyse zu verpassen. Für mehr Insights besuchen Sie china-team.de.